Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich bitte Sie gleich um einen selbstkritischen Blick in Ihr Inneres in diesen nächsten 2 Stunden. Und da geht es darum, dass, ja, vielleicht halten Sie sich für großzügig und können den Ärger dann doch nicht verbergen, wenn die Leute sich gar nicht bei Ihnen bedanken. Oder Sie dachten im Urlaub, wenn Sie mal Zeit haben, dann kommen Sie mit der Familie mal wieder ganz intensiv ins Gespräch und jetzt sind Sie doch ungeduldig die ganze Zeit. Oder Sie fragen sich, was bin ich denn für eine Mutter, wenn mich das nervt, dass mein Sohn immer sofort heult, anstatt dass ich ihn einfach so tröste und überhaupt nichts weiter kommentiere. Oder wer kennt das nicht, die ganzen Vorsätze, die Sie sich vor 5 Monaten gefasst haben. Sport machen, abnehmen, geduldig sein, pünktlich werden, nichts ist draus geworden. Ich bin unfähig. Wer kennt das nicht? Die ewigen Selbstzweifel. In den nächsten 2 Stunden geht es hier um die Kunst, sich selbst zu akzeptieren oder wenigstens, ja, sich auszuhalten. Haben Sie Erfahrungen damit? Haben Sie Tipps? Immer her damit. Rufen Sie uns an unter der 0800 2254 2254, oder Sie schreiben uns eine E-Mail: gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Vielleicht sind Sie auch der gegenteilige Typ, dem Selbstherrlichkeit vorgeworfen wird oder der die Schuld immer bei anderen sucht. Also auch das. Erzählen Sie, wie Sie damit umgegangen sind. Mein Gast beschäftigt sich intensiv mit innerer Freiheit und Ansprüchen, ob die nun auch vielleicht direkt von außen kommen. Ich begrüße nämlich Michael Bord, Jesuit, Philosoph und Autor. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Innere Freiheit und Selbstzweifel. Was haben die eigentlich miteinander zu tun? Stehen die sich nicht direkt im Wege?
Nein, ich glaube, so, dass die innere Freiheit durch den Selbstzweifel durch muss und dass das am Ende eines Prozesses, der durchaus Selbstzweifel bedeuten kann, innere Freiheit steht.
Und Selbstzweifel sind insofern also etwas Gutes und gar nichts, was mich behindert?
Die sind sehr gut.
Aber manche Leute lässt es doch verharren, die sich ewig auf, ach, ich kann sowieso nichts, zurückziehen.
Ja, ich glaube, das ist die Spannung zwischen die Kunst, sich selbst zu akzeptieren, und die Kunst, sich selbst auszuhalten. Da gibt es tatsächlich eine Spannung. Also auf einer ersten Ebene könnte man ja sagen, es geht darum, sich zu akzeptieren. Man ist halt so, wie man ist, ja. Aber als, und das gibt ja auch viele Ratgeber, die meinen, dass man so in eine solche Haltung hineinwachsen müsse. Aber wenn man das mal wirklich sich anschaut, was das hieße im Alltag, ja, dann wäre das doch durchaus verheerend. Also stellen wir uns jemanden vor, der extrem eifersüchtig ist, ja, und der kann dagegen kaum was machen. Der findet sich halt vor als jemand, der eifersüchtig ist, leidet auch darunter. Und wenn man dem dann sagen würde, ja, du musst dich halt damit akzeptieren, dann wäre das natürlich desaströs. Unter Umständen für die Beziehung, die er leben will. Nein.
Und er würde sich nicht verändern.
Wenn es sich selbst zu akzeptieren, glaube ich, nicht die Lösung. Wohl aber, sich ganz bewusst in die Spannung hineinzubegeben zwischen dem, wie man halt so ist, unter Umständen sehr eifersüchtig, und dem, wie man gerne wäre. Nämlich jemand, der mit diesem Bedürfnis nach Kontrolle, nach Festhalten, nach Sicherheit umgehen lernen kann. Und in dieser Spannung stehen wir Menschen alle. Zwischen dem, wie wir halt nun mal oft so sind, und zwischen dem Ideal von uns, zwischen dem, wie wir gerne wären. Und die Haltung, die da hilft, ist, man könnte sagen, mit sich klarkommen, mit den Spannungen leben, in denen ich drin bin.
Dazu müsste man ja erstmal wissen, eigentlich, was will ich eigentlich? Ne? Das ist ja auch oft sehr verschüttet in Ihren Abhandlungen. Sie haben einige Bücher geschrieben. Ich habe hier so ein paar kleine Büchlein liegen. Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen. Da habe ich es schon, was ich nämlich mich so gewundert habe. Die Enttäuschung spielt bei Ihnen eine große Rolle. Warum? Warum ist Enttäuschung wichtig?
Enttäuschung ist wichtig, weil eine Täuschung, wenn ich enttäuscht werde, dann wird eine Täuschung weggenommen. Das heißt, ich entdecke.
Also bisher habe ich mich getäuscht, in mir beispielsweise.
Genau, ich habe mich getäuscht. Sie haben ja ein schönes Beispiel gewählt. Ich denke, ich bin großzügig, das ist mein Selbstbild, ja. Ich bin freigebig, gebe gerne, lade gerne Leute ein und merke dann ganz konkret, wenn die Rechnung zu teuer wird oder die Leute dann zu viel Geld im Restaurant ausgeben auf meine Kosten, dass mich das extrem nervt.
Und wenn sie nicht mal Danke sagen beispielsweise.
Dann eben, zum Beispiel. Und dann merke ich halt sehr schnell, nee, also ich bin enttäuscht über, also zunächst bin ich natürlich enttäuscht über die Leute, dass die sich so verhalten, anders als ich das erhofft habe. Aber wenn ich tiefer gucke, merke ich, dass mein Selbstbild, nämlich dass ich ein großzügiger Gastgeber bin, dass mein Selbstbild nicht stimmt und dass die äußere Enttäuschung, die ich erlebe über die anderen, eigentlich den Grund hat in einer Täuschung mir selbst gegenüber.
So, und jetzt habe ich aber dann, da kommt ja Innen und Außen irgendwie zusammen, denn ich habe ja wahrscheinlich von außen gelernt, dass ein großzügiger Gastgeber sein was ganz Tolles ist. Und jetzt stelle ich fest, ups, im Inneren bin ich aber doch ein bisschen knauserig, aus welchen Gründen auch immer. Heißt denn das dann, ich muss mich den äußeren Wünschen an mich oder ja anpassen und muss daran arbeiten, großzügiger zu werden?
Nein, aber es kann ja zum Beispiel, da bin ich frei. Ich kann sagen, nee, also mich nervt das, so viel Geld auszugeben, damit andere Leute einen netten Abend haben und die sagen nicht mal Danke und ich höre damit auf. Aber ich kann auch sagen, nee, mir ist das wichtig, großzügig zu sein und ich halte aus, dass ich dann enttäuscht bin über die Leute, weil ich durch das Verhalten der Leute mit etwas in mir selbst konfrontiert bin, was ich bei mir nicht mag.
Mögen Sie was an sich nicht?
Ah, es gibt viele Dinge, die ich auch aushalten muss an mir selbst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben.
Sie sind Jesuit und da habe ich natürlich so gedacht, Sie sind wahrscheinlich durch Jahre der Selbstreflexion auch gegangen und sind jetzt ein komplett mit sich zufriedener Mensch. Oder ist das, gibt es dieses Endergebnis gar nicht?
Nein, das Endergebnis gibt es nicht. Ich glaube sozusagen immer, dass dieses Leben immer in dieser Spannung stattfindet zwischen dem, was man realisieren möchte im Leben, wie man gerne sein möchte, und dem, wie man sich halt faktisch vorfindet. Das geht bei Müdigkeit los, ja. Bei Unaufmerksamkeit los, bei Unsportlichkeit, bei vielen kleinen Dingen.
Mit solchen kleinen Dingen schlagen Sie sich auch rum?
Mit solchen kleinen Dingen schlage ich mich auch rum. Was meinen Sie, wie oft Jesuiten auch über ihr Körpergewicht reden können?
Was ist aber etwas, wo Sie tatsächlich sagen würden, da bin ich vielleicht sehr hart mit mir ins Gericht gegangen? Oder ist das auch schon wieder eine Kategorie, die eigentlich falsch ist, mit sich ins Gericht gehen?
Das ist, glaube ich, eine Kategorie, die auch nicht passt, ja. Also das geht nicht drum um eine moralische Wertung, dieses Bild, dass es dann gut ist, wenn man völlig mit sich im Reinen ist oder so, dass dieses Bild auch nicht stimmt, ja. Dieses Bild irgendwie, ich muss zufrieden sein mit mir oder ich muss glücklich sein oder so. Ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, dass man das Leben bejahen kann, so wie das Leben halt ist. Ja? Und das hängt an sehr vielen Dingen, an den Aufgaben, die ich mache, an dem Beruf, an der Gesellschaft, in der wir leben. Ja? Die politische Situation, in der wir momentan sind, ist ja auch eine, die extreme Spannung in uns hervorruft, ja. Und da kann man auch nicht einfach sagen, das ignoriere ich als politischer Mensch. Das heißt, wir werden vor viele Herausforderungen und Aufgaben gestellt und die Frage ist, wie wir damit umgehen, ja. Und ich glaube, so dieses Bild des unpolitischen, zufriedenen, selbstgenügsamen, das ist nicht das richtige Bild, sondern das richtige Bild ist dieses in diesen Spannungen, in denen ich nun mal stehe und mich selber vorfinde, damit umgehen zu lernen.
Schildern Sie mal eine Spannung, in der Sie sich befinden und wie Sie damit umgehen und was machen Sie da?
Also eine Spannung, in der ich mich vorfinde, ist zum Beispiel, dass ich auf der einen Seite sehr viel mit Führungskräften arbeite, aber auf der anderen Seite von der Profession her Philosophieprofessor bin. Und dass ich tatsächlich sehr viel, also dass ich zu wenig Zeit habe und vor allen Dingen auch zu wenig innere Energie, um tatsächlich die philosophischen Fragen, die mich beschäftigen, so in Ruhe und in Muße, und das braucht man dafür, den nachgehen zu können, wie ich gerne das wollte. Und in dieser Spannung zu leben bedeutet auch das Selbstbild zu korrigieren, indem man selber lebt, wo man sagt, nee, also vielleicht ist auch die Zeit, in der ich als Philosoph gearbeitet habe, in meiner persönlichen Biografie einfach vorbei. Ja. Dass sozusagen jetzt andere Dinge anstehen, andere Aufgaben anstehen, denen ich mich widme.
Und dass Sie sich eingestehen müssen, ich kann gar nicht beides in 24 Stunden unterbringen.
Richtig.
Und dass ich also quasi der philosophierende Coach für Manager bin.
Genau, das funktioniert nicht, wenn man ernsthaft Philosophie machen möchte. Aber das heißt eben jetzt auch nicht, das einfach aufzugeben, jetzt mache ich halt was anderes, Punkt, fertig. Sondern das heißt, das ist eben eine Spannung, in der sich mein Leben befindet.
Sie lernen an der Hochschule und sind eben Wirtschaftsberater, also mit den Kursen für Manager. Ist denn da das Coaching quasi, da ist dann die Selbsterkenntnis Mittel zum Zweck, also Mittel auf dem Weg zum Erfolg?
Nein, das kann auch heißen, dass man durch die Selbsterkenntnis, deren Prozess ich die Leute begleite, das kann durchaus dazu führen, dass die Leute sagen, sie merken, sie sind am falschen Platz im Leben und sie sind bisher nur dem Erfolg hinterhergelaufen.
Passiert sowas manchmal in den Kursen?
Das passiert durchaus, ja, schon.
Und dann gibt jemand
auf? Dann gibt jemand den Beruf zum Beispiel auf, ja, macht was ganz anderes, das kommt schon vor.
Ist das dann ein Erfolg? Also ist das dann ein Lebenserfolg eigentlich?
Das ist
es wird ja von der Gemeinschaft oder von der Gesellschaft wird es ja erstmal als Misserfolg, würde das ja erstmal gewertet werden.
Das ist unterschiedlich. Es gibt durchaus ja Gruppen, die das dann als auch anerkennen. Ja, also die Freunde, manchmal auch die Ehefrau oder der Ehemann, wenn es eine Frau ist, die irgendwie sehr klar sagen, Mensch, ein Glück. Hörst du damit auf? Aber natürlich im öffentlichen, im medialen Raum ist das dann so, dass es als extremer Misserfolg gewertet wird.
Wieder eine Spannung, damit umzugehen, ne?
Ja, und man könnte brutal sagen, also da so einen sozialen Tod zu sterben, das ist keine einfache Aufgabe.
Sagt Jesuit und Wirtschaftsberater Michael Bort. Sich selbst akzeptieren oder sich selbst aushalten, das ist Thema unserer Sendung. Ihre Erfahrung unter der 0800 2254 2254. Und die gewählt hat Roland Erben. Schönen guten Tag, Herr Erben.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Guten Morgen.
Ein schönen Gruß an die Runde, oder?
Ja. Guten Morgen auch von meiner Seite.
Hallo.
Sie haben gelernt, sich auszuhalten oder kämpfen Sie mit sich?
Ich habe es gelernt, mich auszuhalten. Klar, es ist nicht immer leicht. Es gibt schwere, gute und schlechte Zeiten, aber eigentlich komme ich mit mir selbst zurecht und das ist eigentlich das Schwerste überhaupt.
Das ist richtig. Ja.
Man muss sich einen Ausgleich schaffen. Ich habe teilweise, wenn ich unterwegs war, ich war lange Zeit unterwegs, 3-4 Wochen.
Was heißt unterwegs sein, Entschuldigung?
Ich bin im internationalen Fernverkehr gewesen als LKW-Fahrer.
Ach so.
Ah ja.
Und bin bis nach Spanien, Gibraltar, ich bin runtergefahren. Ich war in Norwegen, Griechenland, Bulgarien, Rumänien.
Und das heißt dann, Sie meinen vor allem auch in dieser Kanzel da mit sich alleine gemütlich zu machen, sich auszuhalten, die Einsamkeit auszuhalten?
Ja, vor allem die Wochenenden, wenn man Zeit hat zum Nachdenken. In der Woche geht es, weil man ist beschäftigt.
Ja.
Aber dann die Wochenenden und dann nicht zum Alkoholiker zu werden oder übermäßig zu essen, da muss man sich einen Ausgleich schaffen.
Ja, also ich hatte selbst mal mit einem LKW-Fahrer ein unglaubliches Erlebnis. Da war ich Anfang, mit 20 war ich und da bin ich damals viel getrennt in Deutschland. Und dann ist ein LKW-Fahrer an mir vorbeigefahren, hat gehalten, hat mich einsteigen lassen und hat gesagt, er nimmt sonst eigentlich keine Leute mit, aber er hat in seinem Leben gelernt, die Menschen kennenzulernen, weil er so viel mit sich allein ist und so viel nachdenken kann und ein sehr gutes Gespür hat für Menschen. Und der hat mir auf den Kopf zugesagt, dass ich Priester werden sollte. Und es hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Und insofern habe ich echt einen hohen Respekt vor Menschen, die diesen Beruf haben, die das tatsächlich auf eine gute Art und Weise, auch die Einsamkeit, das Alleinsein mit sich, die Menschenkenntnis in dieser Weise entwickeln. Und wenn man das richtig macht, und ich glaube, Sie haben das richtig gemacht, dann ist das wirklich wirklich beachtenswert. Ja.
Herr Erben, was haben Sie denn gemacht? In welchem Moment haben Sie festgestellt, da ist jetzt so eine Klippe, ich muss jetzt hier irgendwie was tun? Und was haben Sie dann angefangen zu tun?
Naja, man kriegt psychische Probleme und dann lässt die Konzentration nach. Man, wie der Herr gesagt hat, man beginnt zu viel nachzudenken. Und dann muss man sich einen Ausgleich schaffen, indem man zum Beispiel Sport macht oder ein Buch liest oder aber den Job wechselt, weil man sonst innerlich kaputt geht.
Und was hat Ihnen da geholfen?
Naja, das mit dem Buch lesen und Sport machen.
Sehr schön, ja.
Also und man muss raus aus dem LKW, um was anderes sehen. Ich war auf der Akropolis zum Beispiel. Ich hatte Pause und solche Sachen. Man muss sich einen Ausgleich schaffen, irgendwie.
Ja.
Den Blick weiten und sich für das interessieren, was drumherum ist, ist ja manchmal ganz schön schwierig, weil Sie natürlich auch viele Ansprüche, also Sie müssen ja immer auf den Punkt konzentriert sein, da überhaupt noch den Kopf frei zu haben, ist ja doch ein ganz schöner Anspruch, ne?
Das ist nicht so einfach und naja, das hört man doch öfter. Sonntagabend 22 Uhr kontrolliert und wie viele Lkw-Fahrer fahren dann unter Alkohol und sind geschieden und haben keine Familie mehr und keine Heimat mehr. Das macht einen auf die Dauer, ist die Kombination aus der Anspannung und dann aus dem Alleinsein, kann einen kaputt machen.
Ja.
Herr Erben, danke schön für Ihren Anruf. Danke schön, dass
Sie... Ja, sehr beeindruckend, wirklich. Danke für den Anruf.
Ich hätte noch einen guten Satz für jemanden, der Probleme mit sich selbst hat.
Ja.
Das habe ich mir früher gesagt, ich bin, wie ich bin und ich bin gut so und für alles, was ich tue, habe ich einen Grund. Und dann beginnt man über sich selbst zu reflektieren und dann sich selbst zu verstehen und dann weiß man auch, wie man gesehen wird von anderen Leuten und dann geht es besser.
Dankeschön.
Sehr guter Satz, Herr Erben. Ja. Wir wünschen auch ein schönes Wochenende für Sie.
Jawohl, tolle Sendung, weiter so.
Machen wir, dankeschön, ja. Tschüss. Ja.
Ich hatte neulich einen Kurs gegeben für Führungskräfte und dann hat mir jemand erzählt, das hat mich auch sehr beeindruckt, das wissen Sie, es gibt ja, wenn man fragt, wer ist eine gute Führungskraft? Und dann fangen die Leute an, so Eigenschaften aufzuzählen, also Wertschätzen und Anerkennung und so
Teamwork.
Ist viel Blabla dabei. Und er hat eines gesagt, er hat gesagt, ja, eine gute Führungskraft ist, wer mit sich selbst im Reinen ist. Und das fand ich wirklich klasse. Und darum geht's. Und das war sehr beeindruckend, finde ich, was er abend gesagt hatte. Weil das ist die Haltung. Natürlich muss man vieles andere dann auch können, aber das ist die Grundvoraussetzung. Ja, wer so lebt, dass er mit sich im Reinen ist, der kann ohne irgendwelche Ego-Nummern ein Unternehmen großartig führen. Aber wer das nicht ist, der läuft immer anderen Dynamiken hinterher.
Aber ist man denn einmal mit sich im Reinen und dann ist man mit sich im Reinen?
Ich glaube, dass mit sich im Reinen sein heißt, dass man sich darüber im Klaren ist, was für innere Dynamiken wirken, die natürlich dadurch nicht weg sind. Aber im Reinsein heißt zu akzeptieren, dass man zum Beispiel bestimmte Verletzungen mitbekommen hat als Mensch, die einen auch als erwachsenen Menschen, auch als Führungskraft prägen. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, wenn irgendwie ein Lehrer oder der Vater oft solche Biografien einem gesagt hat, aus dir wird ja doch nichts. Ja? Und dann fängt man an, sich da abzuarbeiten. Und man ist hochintelligent, schafft ein super Studium und wird dann irgendwie Führungskraft. Aber die innere Dynamik ist im Grunde eine ganz negative, davon sich abarbeiten zu müssen an dem Verdikt von irgendwelchen anderen Leuten, die einem irgendwann mal ins Herz hineingelegt haben, also aus dir wird doch nichts. Ja.
Also ist dieser Satz zwar Ansporn gewesen, aber letztlich kriegt man diesen Ansporn nicht weg und arbeitet immer weiter in diesem Rad.
Kann passieren, was will. Es ist alles nie gut genug, ja. Und das überträgt sich dann auf die Mitarbeiter. Egal, was die tun, es ist alles nicht gut genug, ja. Und das ist dann eben keine gute Führungskraft mehr.
Ich möchte jemanden noch mit in die Runde nehmen.
Gerne.
Herr Antweiler, schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott.
Guten Tag. Wir grüßen Sie an den Wörthersee und Sie haben auch einen Gedanken dazu, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst auszuhalten. Welchen?
Ja, ich beginne erstmal. Akzeptieren ist für mich ein Fremdwort. Ich möchte lieber sagen, mich selbst zu lieben. Mhm. Und es war ein langer Erkenntnis- und auch Leidensweg. Denn ich erlebe uns Menschen ausgespannt zwischen Größenwahn und Selbsthass. und geholfen hat mir Ziege Jung im Sinne der Schattenarbeit.
Ja.
Und
Entschuldigung, bitte? Können Sie das nochmal genauer erläutern? Das sagt vielleicht jetzt nicht jedem was, Schattenarbeit.
Also ich bin ja in ein System hineingeboren, Familie, Kultur, religiöse Prägung und sehr viel Leiterfahrung als kriegstraumatisierte Elterngeneration. Dann hatte ich lange das Sündenbewusstsein der Erbsünde mit mir getragen. Ich war durchdrungen von Scham und Körperfeindlichkeit. Mhm. Und das habe ich geheilt. Also ich bin heute dem Weiblichen, der Göttin, dankbar, dass sie uns den Apfel der Erkenntnis von Gut und Böse gereicht hat. Ja? Und ich habe mich auch emanzipiert von dem Rachegott und sehe heute aramäisch Baba von Jesus, Väterchen, das Göttliche. Und da ist das Weibliche, da sind sie drin und da ist das Männliche. Und es ist ein Elternpaar und kein Herr, der mit ewiger Sünde und Verdammnis dreut. Und auch das Sexuelle, was in den religiösen Systemen oft gedeckelt ist, mit dem Spirituellen zu verbinden, war mir ganz heilsam.
Herr Antweiler, wie haben Sie das denn gemacht? Das ist jetzt präsentieren Sie uns, wie es Ihnen, wie Sie es jetzt sehen. Das scheint mir sehr vom Glauben geprägt zu sein. Verstehe ich Sie da richtig? Hat Ihnen der Glaube geholfen, sich zu erkennen und zu akzeptieren? Nee, nicht zu akzeptieren, sich selbst zu lieben?
Also ich habe das umgekehrt. Schauen Sie, es heißt ja, du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Wie kann ich sie lieben, wenn ich selber mit mir zerworfen bin? Und das Göttliche, was ich als Ursachen, das Schöpferprinzip dadurch verantwortlich mache für meine Misere. Der Selbsthass ist auch ein latent unterdrückter Gotteshass. Ja, ich habe also überall reingeguckt in Philosophien, Weltanschauungen, Religionen und therapeutische Möglichkeiten. Bin Aktmodell geworden. Ich war sehr schamhaft im Körper. Ich war sehr verklemmt. Meine ersten Mädchen, die mussten unbeglückt vom Lager sich erheben, weil ich einfach mit dieser Schamgeschichte so traumatisiert verletzt war. Ja, ich bin heute Aktmodell. Ich habe viel probiert und ich habe, wenn die Menschen mich fragen, wie geht's dir, sage ich gut und böse. Und dann, wie bitte? Dann sage ich, was ist böse? Böse ist das, was ich verdränge und nicht wahrhaben will, dass es auch in mir lebendig ist. Ich habe meinen kleinen Hitler in mir, verstehen Sie, meinen Stalin. Ich habe meinen Judas in mir, was immer Sie wollen. Und indem ich das mir vergegenwärtige, kann ich es verwandeln und transzendieren und integrieren. Und ich muss nicht auf Sie die Projektion oder auf irgendwelche Minderheiten oder Andersdenkende werfen.
Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, was Sie sagen, dass sozusagen wir eben, Sie sagen, den kleinen Hitler in uns haben. Aber dass der wirklich da ist, dass es diese Seite in uns allen gibt und diese wahrzunehmen, ja, und zur Kenntnis zu nehmen, dann kann man damit umgehen. In dem Moment, wo wir wissen, wo wir uns kennen, deswegen ist Selbstreflexion, finde ich, wichtig. In dem Moment, wo wir wissen, was mit uns los ist, hat es uns nicht mehr unter Kontrolle.
Und lassen Sie mich noch wertschätzen, Ihren Vornamen, Michael. Es gab ja früher, als ich noch Kind, Jugendlicher war, den deutschen Michel in der Presse als Nationalfigur. Mit der Schlafmütze im Nachthemd, der ist abgeschafft worden. Ist auch ein Schmerz. Ja, es ist für mich traurig. Sie können lachen, souverän. Ich habe mich unterstellt dem Genius der Deutschen, dem Inspirator des Volkes, der Denker und Dichter Michael. Ja. Das ist mir ein Begleiter, ja, wo ich vaterlos aufgewachsen bin. Und ich kann noch abschließend sagen, Kriege und Überrüstung der Völker ist Ausdruck der inneren Selbstzerstörungstendenzen, das nicht mit sich in Frieden sein. Und jetzt ein Gedicht, die Liebe. Die Liebe liebt, nicht nur das ihre, auch noch die Angst, die sich vor ihr verkriecht. Und wenn sie keine Seele findet, die sie besetzt, behaust, dann bricht sie aus und schreit und schlägt um sich. Die Liebe liebt das Licht, doch auch die Dunkelheit im gleichen Maß, darin der Keim sich zart entwindet, zu seiner Zeit zu sprossen bis ans Sonnenlicht. Alles liebt die Liebe und auch das Nichts, aus dem der einst hervorgegangen und zurückgekehrt, was war und ist. Zuletzt den Hass, der nur auf Rache sinnt, weil er sich ausgestoßen ihrer längst verlustig wähnt. Und nie schickt sie den Tod als Schicksal hart und kalt, denn um zu werden, müssen wir vergehen, wie Frühling sich im Winter neu erschafft.
Herr Antweiler, vielen Dank.
Dankeschön.
Ein schönes Wochenende wünschen wir noch. Wie können wir uns mit unseren Macken, Ängsten und Sehnsüchten aushalten? Dazu hat uns jetzt angerufen Christian Meyer. Schönen guten Morgen, Herr Meyer.
Guten Morgen.
Sie rufen aus Griechenland an, höre ich.
Ich rufe aus Griechenland an und ich höre vorzugsweise den Sender.
Das freut uns zu hören.
Jeden Morgen, ja. Und ich dem möchte ich auch ein Kompliment aussprechen. Ich finde das, wie Sie den Sender und Ihre Themen so gestalten und auch die Musik, alles drum und dran, finde ich super.
Na, das hören wir jetzt erstmal sehr, sehr gerne. Und jetzt bin ich noch sehr gespannt, was Sie zum Thema sich aushalten, sich akzeptieren.
Ja, das ist, ich glaube, eine der schwierigsten Übungen überhaupt im Leben. Ich bin Mitte 50 und habe mich freiwillig diesem Thema gewidmet, also mir selber begegnet. Ich habe alle Brücken abgebrochen und bin in die Welt gegangen. Mhm. Und es ist Stress jeden Tag auf mich und natürlich auch auf meine Zweifel. Und es gibt einen Kernsatz, den ich mir immer wieder, wenn die Zweifel so groß werden oder wenn Situationen aus der Vergangenheit kommen oder, dann sage ich mir, hier und jetzt habe ich keine Sorgen und schneide mich von meiner Vergangenheit ab und bin auch nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt.
Das ist
immer wenn ich mir das sage, fallen auch die Dinge eher von mir ab und ich bin bei mir und sage, naja, letztendlich hier und jetzt geht es mir gut.
Herr Meier, ich unterbreche Sie mal eben, weil die Leitung doch sehr, sehr schlecht ist und irgendwie Wind im Hintergrund zu sein scheint. Aber was ich verstanden habe, ist ein besonderer Satz oder ein Rangehen, dieses Sein im Hier und Jetzt.
Ja, das ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt, wenn man irgendwie üben möchte, sich selbst auszuhalten. Als Jesuit bin ich ja natürlich jemand, der in einer Meditationstradition steht, in einer Meditationspraxis steht. Und egal, ob Sie jetzt eine christliche oder buddhistische oder hinduistische Art der Meditation haben, immer geht es darum, das Leben in der Gegenwart zu üben, das Leben im Hier und Jetzt zu üben. Und die klassische Methode ist eigentlich die Wahrnehmung des Atems. Das heißt, dass man wahrnimmt, sich selbst wahrnimmt, wie ganz natürlich etwas in einem passiert, nämlich dass ein- und ausgeatmet wird. Und dass man sich immer mehr mit dem identifiziert, der den Atem wahrnimmt, und immer weniger mit dem, dessen, wo dann dunkle Gedanken und Gefühle aus der Vergangenheit oder Sorgen in der Zukunft kommen. Insofern ist, was Sie, Herr Meier, sagen, finde ich sehr richtig, dass dieses Leben in der Gegenwart sozusagen der Weg ist, der dann vielleicht auch zu einer Akzeptanz oder man könnte sagen Versöhnung mit dem führen kann, was aus der Vergangenheit dann hochkommt und was einen ja auch geprägt hat, sodass man sich nicht abschneiden muss von sich selbst.
Herr Meier, haben Sie so Übungen tatsächlich auch gemacht?
Ich hatte in der Vergangenheit sehr viel Kontakt mit spirituellen und esoterischen Erfahrungen und ich bin dem Ganzen immer nur am Ende des Tages meinem Weg gefolgt. Aber was ich auf jeden Fall noch dazu sagen kann, ist, dass es gibt so ein, in der Bibel, also eines dieser 10 Gebote, das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Heißt für mich auch, ist die Voraussetzung, dass man sich selber auch liebt. Mhm. Wenn man das nicht tut, kann man auch niemanden lieben. Und dass man das Leben positiv gestalten soll, auch mit sich selber. Das ist so meine Grunddevise, die ich verfolge. Das heißt aber nicht, dass ich vollkommen frei bin von Selbstzweifeln oder schweren Momenten. Aber man kann es besser aushalten. Man findet besseren Weg.
Ja.
Herr Meier, danke schön für den Anruf.
Gruß nach Griechenland.
Ja.
Die Wiege der Philosophie.
Ja. Also, Kalimera. Ciao.
Kalimera.
Wir begrüßen am Telefon Frau Lieske. Schönen guten Morgen, Frau Lieske.
Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße Sie beide und alle anderen, die noch zu tun haben bei Ihnen.
Was haben Sie zum Thema uns zu erzählen?
Ja, ich habe Folgendes. Und zwar habe ich gestern einen kleinen spontanen Einkaufsbummel mit meiner ältesten Tochter Jasmin gemacht. Und wir sind in diversen Kaufhäusern gewesen und haben erlebt, wie kleine Kinder wirklich, sag ich mal, gequält in ihren Wägelchen gesessen haben und wirklich weinten. Und ich habe, so gut es ging, es immer ignoriert und so gedacht, oh meine Güte. Es eskalierte aber dann, indem ich in einem Kaufhaus war, wo ein Kind extrem gequält, wirklich fast gefühlt 20 Minuten geschrien hat. Und der Vater oder was das war, die Begleitung hat versucht, dieses Kind zu beruhigen oder auch nicht. Ich weiß nicht, es ging auf jeden Fall nicht. Und es wurde immer unerträglicher und ich habe, wie auch das Stichwort ist Atmen, ich versuche mich nach der buddhistischen Lehre zu richten und eben diese Atemtechnik immer anzuwenden, wenn es eng wird, aber ich habe es einfach vergessen. Ich war so in Bedrängnis durch dieses Geschrei und auch meine Tochter, die ist ausgerastet fast und ich dachte mir nur, ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Und habe dann aus lauter Eigenverzweiflung ganz laut gerufen, ey, Schluss jetzt. Danach war erstmal Ruhe, weil es überhaupt gar keiner gedacht hat, was ist das denn jetzt? Und dann ging mich dieser Vater an, was ich denn von ihm wollte. Und dann habe ich nur gesagt, ja, entschuldigen Sie bitte, es ist einfach unerträglich. Versuchen Sie doch mit diesem Kind etwas zu tun. Es ist ja offensichtlich gequält, ne?
Das, und ich kam, Entschuldigung, ja? Was jetzt wahrscheinlich miteinander, also ich interpretiere jetzt mal im Sinne unserer Frage, sich selbst auszuhalten, sich selbst zu akzeptieren. Sie sind, hatten eigentlich das Bild von sich, ich muss das jetzt geduldig ertragen, aber das ging dann nicht mehr.
Genau, ich bin wie so ein Magma aus dem hochgeschleudert und habe völlig alle Regeln der guten Kunst, also des guten Benehmens vergessen und habe meinem eigenen Frust oder meinem Leiden ein Ende gesetzt und war erschrocken hinterher, dass ich das gemacht habe. Und ich habe mich bis spät abends und heute Morgen noch beschäftigt, wie konntest du nur? Warum bist du nicht einfach rausgegangen aus diesem ganzen Ding?
Aber so geht uns das allen. Ich meine, ich finde, Sie üben das gut und darauf kommt es an. Ich finde ganz wichtig in diesem Zusammenhang den Unterschied zwischen impulsiv und spontan. Weil manchmal wird so gesagt, ja, wenn man dann sich selbst aushält, dann kann man gar nicht mehr spontan sein und dann hat man so eine laue Gefühlslage die ganze Zeit. Das ist ja nicht so. Wie Sie gehandelt haben, ist impulsiv, ja. Da einfach, man platzt raus, Schluss jetzt. Das kann im Ergebnis manchmal gut sein, ja, aber manchmal eben auch nicht schlecht. Man ist da eigentlich nicht Herr oder Frau seiner selbst. Das passiert einem, man geht dem inneren Impuls nach. Wenn man sozusagen das schafft, einen Blick auf diese innere Spannung zu werfen oder sich selbst wahrzunehmen als jemand, der jetzt am Platzen ist, dann haben wir halt die Möglichkeit, quasi einen Fuß zwischen die Tür zu stellen, also zwischen Reiz und Reaktion und sich einen Augenblick zu überlegen, was ist jetzt richtig zu tun, ja? Und es kann genau richtig sein, was sie gemacht haben. Also sich das nicht bieten zu lassen und einfach zu schreien, Schluss jetzt, ja? Und auch die Eltern damit zu konfrontieren, dass die Art und Weise, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen, dass das nervt.
Wobei ich mich, glaube ich, sehr gut auch in den Vater hineinversetzen kann, der wahrscheinlich die ganze Zeit versucht, sein Kind ruhig zu halten, die Blicke von außerhalb wahrnimmt, auch unter einer unglaublichen Spannung steht. Also das war überhaupt ein spannungsreiches Ensemble,
da
glaube ich.
Also da ich ja selber als katholischer Priester keine Kinder habe, würde ich dann Ihnen das Urteil überlassen, Frau Heise. Denn ich meine, klar, das... Da kann ich mich dann doch nicht so ganz hineinversetzen, wie das dann ist.
Aber Frau Liske, ich finde das großartig, dass Sie diesen Moment, wo Sie jetzt eigentlich ja, mit sich jetzt doch hadern, dass Sie den mit uns teilen und einfach mal sagen, so geht's eben auch.
Ich habe eben noch hier rumgedöst, denke ich mir, huch, was ist das Thema für mich? Und dann habe ich nur gedacht, Mensch, du beschäftigst dich bis heute Morgen damit. Und eigentlich schämst du dich ja dafür, dass du das gemacht hast, weil dir hat das Kind leid getan und es hatte sich auch noch eine außenstehende Mutter an mich gewandt und gesagt, das war nicht richtig, dass ich das mich da eingemischt habe. Und habe ich gesagt, ja, aber was genau ist denn an sowas nicht richtig? Ich meine, ich habe Nervenziehen bekommen davon. Das Kind ist offensichtlich dermaßen in Not gewesen und das war ja nicht das einzige Kind. Und da habe ich mich gefragt, müssen Vater, Mutter, Kind zusammen einkaufen gehen, wenn die Mutter etwas braucht? Habe ich ja früher auch so gemacht, hatte auch zwei Kinder. Und da muss halt der Vater mal zu Hause sitzen und uns Mütter mal echt in Ruhe lassen oder ja, so. Also ich habe mich da irgendwie völlig bedrängt gefühlt. Dinge mir nur, wie komme ich aber aus dieser Situation heile heraus? In dem Moment habe ich mich einfach, ja,
aber lassen. Frau Liske, jetzt nicht weiter Asche auf Ihr Haupt. Ich denke, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Frau Liske, schönen Tag noch.
Vielen lieben Dank und eine schöne Zeit.
Gruß an die Tochter Jasmin.
Das mache ich, das
hört sich
bestimmt gerne.
Ciao.
Den Namen habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Michael Bort hier im Studio Jesuit lehrt an der Hochschule für Philosophie in München und gibt uns hier ja durchaus auch Gedanken mit auf den Weg, sich selbst auszuhalten. Sting hören wir hier gerade, Englishman in New York. Mein Gast Michael Bort hat hier mir gerade gestanden, das ist eins ihrer Lieblingslieder.
Ja, das ist tatsächlich so. Ein Lied, was auch biografisch für mich sehr wichtig geworden ist. Das Lied ist ja von 1987, wo er es gespielt hat. Da war ich 27 Jahre alt und am Überlegen, Jesuit zu werden. Und ich wusste natürlich auch, ich komme da, mit 28 bin ich in Orden eingetreten und ich wusste natürlich auch, ich komme in ein System hinein, in eine Institution hinein, wo ich auch nicht weiß, passt das eigentlich für mich? Und mit diesem Lied im Ohr, Be Yourself, No Matter What They Say, bleib du selbst, egal was die anderen sagen, das hat mich also begleitet. Und das ist eine sehr gute Lebenshaltung, finde ich, weil man dadurch unabhängig wird von der Anerkennung anderer. Ja. Und das ist ja ein Riesenthema auch zurzeit. Insofern ist dieses sich selbst aushalten auch, hat auch eine politische Dimension, weil darum geht, sozusagen, schaffe ich es, mein eigenes Leben zu führen, unabhängig davon, ob andere das jetzt so toll finden. Natürlich ist es wichtig, dass Menschen, die ich mag, die zu meinem Freundeskreis gehören, ja, die mir selber wichtig sind, dass die mich anerkennen und gut finden und anerkennenswert finden, was ich tue.
Denn vielleicht das, was sie kritisieren an ihnen oder so, ja, vielleicht auch eine gewisse Berechtigung
genau,
hat.
Genau, richtig. Aber so diese mittlerweile auch politische oder in der politischen Philosophie angekommene Richtung, also wir leben nur noch in Anerkennungssystemen, und alle müssen richtig finden und wichtig finden, was ich selber denke. Das ist eigentlich ein heilloser Gesellschaftszustand. Und ich finde deswegen dieses sich selbst aushalten, ein selbstbestimmtes Leben führen und sich selber überlegen, was ist eigentlich anerkennenswert, was ist wichtig für mich, dass es anerkannt wird, selbst wenn es faktisch nicht anerkannt wird, weil die Leute das nicht gut finden. Das ist die Haltung, die es auch in so politisch schwierigen Zeiten, finde ich, auszuüben gilt.
Der Jesuit Michael Bort hier im Studio, im Gespräch, in der Sendung Die Kunst, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst auszuhalten. Sie können uns schreiben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder anrufen unter der 0800 2254 2254. Und die Nummer gewählt hat Jürgen Dressler. Schönen guten Morgen wünsche ich nach Bamberg.
Ja, schöne Grüße nach München.
Nach Berlin. Wir sitzen in Berlin im Moment.
Berlin. Ich bin, ja, die LMU hat mich durcheinander gebracht. Und ja, schöne Grüße zu dieser Vor, in die Runde zu dieser vormittäglichen Stunde. No matter what you say.
Genau, haben wir gerade gehört.
Und, ja, und reimen kann ich auch nicht, aber das ist Schnuppe.
Herr Dressler.
Also, ich finde auch, man muss zunächst also mit sich selbst im Reinen sein, no matter what other people say.
Ganz genau.
Think about you. Und ich war mal mit mir eigentlich sehr zufrieden und ja, mit mir selbst im Reinen. Und das auch durch die Atmung zum Beispiel, die Sie vorhin angesprochen haben, oder ein Anrufer hat die Wichtigkeit der Atmung betont. Bauchatmung zum Beispiel, da kann man auch loslassen und ein bisschen ins Meditative fallen. Und ja, und was ich eben erzählen wollte, also mir ist was Schlimmes passiert, durch das sich mein Leben komplett geändert hat, dass ich völlig umstellen musste oder immer noch muss. Also ich hatte in relativ spätem Alter, Mitte 50 etwa, in Treppensturz rückwärts einige Stufen runtergefallen, hoher Blutverlust, Koma und Gott sei Dank hat mich sofort jemand gefunden, ab ins Krankenhaus, schwere Schädel-OP, aber die eben überlebt und dann aber in der Folge dann einen epileptischen Anfall und dann immer weitere epileptische Anfälle, sodass ich meinen Beruf nicht wieder ausüben kann, nämlich Musikkritiker. Und Gott sei Dank habe ich auch like an Englishman in New York ziemlich bald erkannt. Und ich war mal in a German Crowd in Suffolk an der Ostküste Englands. Und ja, aber was den Beruf zum Beispiel angeht, ich höre viel, viel Musik und auch Ihren wunderbaren Sender Deutschlandfunk Berlin. Gute Musik und wunderbare Diskussionen.
Herr Dressler,
und, aber
wenn man,
den Beruf zum Beispiel kann ich nicht mehr ausüben oder das traue ich, den traue ich noch nicht nachzukommen, den auszuüben, weil wenn ich jetzt mit der Krücke in die Konzerthalle humpele oder gehe, dann blicken alle auf mich und denken, hey, was hat denn der jetzt? Oder was ist denn mit Jürgen los? Dem ging es ja vor einem halben Jahr noch gut und so weiter. Und wir haben auch schon lange keine Kritiken von ihm mehr gelesen. Und obgleich ich, wie gesagt, mit mir selbst immer noch im Reinen bin oder das mein eigenes Ich, beginne ich so poco a poco wieder zu entdecken.
Wie haben Sie das, Herr Dressler, wie haben Sie das geschafft? Denn wenn sich ein Leben so extrem durch einen äußeren Einfluss verändert und man selber gar nicht mehr, Sie sagen es ja, gar nicht mehr sein kann, wie man vorher war, sich dann wieder zu akzeptieren, das ist doch eine ganz, ganz, ganz große Leistung, oder? Wie haben Sie die bewerkstelligt?
Das hat auch einige Wochen bis Monate gedauert. Aber inzwischen denke ich echt, hey, ich bin sozusagen wieder der Alte und mir wird es allmählich, mir ist es allmählich egal geworden, was die anderen jetzt von mir denken. Mhm. Oder wenn die mich sehen, sehen sie plötzlich, dass das Jürgen sich doch verändert hat, dass der einen körperlichen Schaden hat. Und also ich bin auch dazu, ich bin gerne in Flora und Fauna, also ich bin gern draußen, das hat mir geholfen. Und mit einer Krücke kann ich gehen, zwar nur ganz langsam, aber allmählich immer weiter. Und dann sage ich zu mir, ey Jürgen, das ist doch eine Leistung vor 3 Tagen, verstehen Sie, musstest du, wenn ich zu mir selbst sprechen darf jetzt, hast du es nur 100 Meter geschafft.
Also dieses Schritt für Schritt tatsächlich wieder zu sich selbst finden. Herr Dressler, vielen Dank, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Ich denke, wir werden einige Punkte jetzt nach den Nachrichten aufgreifen von dem, was Sie uns hier geschildert haben, denn das war sehr eindrucksvoll. Dankeschön für Ihren Anruf in dieser Sendung, sich selbst auszuhalten.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise.
Heute zusammen mit dem Jesuiten Michael Bort, der an der Hochschule für Philosophie in München lehrt, auch Autor ist und Coach ist, geht es hier um das Thema, die Kunst, sich selbst auszuhalten. Wie gut kennen wir uns aber selbst und können wir uns mit unseren Macken, Ängsten und Sehnsüchten akzeptieren? Eben vor den Nachrichten hatte uns Herr Dressler angerufen, hatte einige Themen aufgemacht, die vor allem damit zu tun haben. Er sagte auch, er konnte sich immer gut akzeptieren und dann kam der Schicksalsschlag des Unfalls, der Krankheit. Und dann bestimmt ihn jetzt doch sehr der Blick von außen auf ihn mit seiner Krankheit. Was denken Sie, Herr Bort? Das ist ja, wir haben ja schon auch gesagt, eine große Leistung, sich selbst in der Krankheit zu akzeptieren.
Ja, das ist, ich glaube, das ist nicht leicht, wenn man auf einmal von einem Tag auf den anderen starke Beeinträchtigungen körperlicher Art hat, die von anderen wahrgenommen werden können, diese Blicke auszuhalten, die da auf einmal auf einen gerichtet werden. Ja? Herr Dressler hat ja erzählt, dass er Musikkritiker und ein bekannter Mann ist. Ja, und dann kennen die Leute ihn und gucken ihn komisch an, wenn er damit Krücken ins Konzert hineingeht. Und das ist nicht leicht. Aber ich fand das schön, sehr positiv an dem Gespräch, dass er eben sagt, er ist auf dem Weg dorthin. Und für ihn ist auch klar, er wird sich von diesen Blicken auf Dauer nicht beeinträchtigen lassen, sondern wird das machen. Aber das ist natürlich ein Stück für Stück. Denken Sie auch an vollkommen übergewichtige Menschen, ja, an Menschen, die einfach den Schönheitsstandards also ganz offensichtlich nicht entsprechen, ja, die ja unglaublich appellativ auf sehr, sehr vielen Leuten liegen, ja. Und sich von diesen Dingen freizumachen.
Haben Sie oft mit in Ihren Kursen auch genau damit zu tun, also mit den Anforderungen von außen, die jetzt vielleicht auch so oberflächlich sind, aber eben ganz tief ins Innere einem doch erschüttern?
Das weniger, denn die heutige Manager-Generation, das muss man sagen, die ist durchtrainiert und fit.
Ja, aber auch
fit
deswegen,
und,
oder? Nicht unbedingt, weil sie Sport machen wollen, sondern...
Nein, ganz genau. Also da ist eher die Sache, also früher musste halt der Gesundheitsdienst von großen Unternehmen darauf achten, dass die Leute ein bisschen Sport machen und nicht zu viel Zigarre rauchen und nicht zu viel Alkohol trinken. Heute ist das Problem, dass die überhaupt nicht mehr runterkommen, sondern selbst die Freizeit noch voll leistungsmäßig durchstylen und damit sie am Montag erzählen können, also was sie jetzt wieder für einen Marathon oder was für eine Radtour sie gemacht haben. Ja. Und
Wo fangen Sie da an bei so einem Kurs dann?
Atmen, Meditation. Also Meditation ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, weil das der Weg zur Selbstwahrnehmung, zur Selbstreflexion ist. Das muss man natürlich ein bisschen üben. Das geht nicht von jetzt auf gleich, ja. Aber wenn man ein Gespür dafür bekommt, für sich selbst in der Meditation, also was eigentlich mit einem selber passiert, während man meditiert und warum diese Dinge passieren, ja, das ist der Weg, dann auch zu einer Akzeptanz zu finden, die jetzt eben nicht so oberflächlich ist, ich bin, wie ich bin, ja, sondern die eigentlich viel mehr damit zu tun hat, dass man die Spannungen akzeptiert, in denen man lebt und nicht gegen die Spannungen ankämpft.
Mir ist bei dem Telefonat mit der Adressa noch ein Gedanke gekommen, gerade wenn wir konfrontiert sind mit Schicksalsschlägen oder Krankheit, dann sagt ja die Außenwelt oft, oh, also seitdem ich das mitbekommen habe, genieße ich mein Leben, genieße ich jeden Tag, als wäre es der letzte. Und muss dann aber vielleicht selber feststellen, jetzt war ich aber doch wieder einen Tag gelangweilt. Ja, genau. Oder ich bin schlecht gelaunt, habe also nicht genossen, als wären es der letzte. Das ist doch dann auch wiederum so eine Spannung, die sich in einem aufbaut.
Ja, genau. Oder? Aber das ist genau das, dann hat man so ein Idealbild davon, wie es jetzt sein müsste und merkt halt, ich hatte das ja am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, ja. Also dann ist man eben müde und genervt über irgendwas oder über sich selbst. Und das ist eben die Situation, in der man sich vorfindet, ja.
Ich begrüße Frau Bernhard aus Leipzig am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Bernhard.
Schönen guten Tag. Ich sitze im Auto. Ich hoffe, die Verbindung hält es durch.
Ja, das hoffen wir auch. Ja. Gut, dann schießen Sie mal los.
Ich habe gar nicht viel zu sagen, aber das Einzige, was mir hilft, um mir selber auszuhalten, ist natürlich der Humor. Und ich glaube natürlich, dass das nichts ist, was man automatisch bei großen Schicksalsschlägen einfach so anwenden kann und irgendwie in der Lage ist, schnell Dinge witzig zu finden. Aber wenn es wirklich darum geht, so Charaktereigenschaften, die man an sich selber unschön findet, auszuhalten, hilft mir tatsächlich einfach mir, also ich habe mir angewöhnt, bestimmte Sachen dann von außen zu sehen und dann haben ganz schnell viele Dinge doch eine gewisse Komik. Und mit der kann man dann, glaube ich, ganz gut zumindest Dinge aushalten. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass es wirklich wichtig ist, Freunde zu haben, die es mit einem aushalten. Und da kann man sehr viel mehr lernen, als wenn man sich mit sich selber so verkriecht in dem.
Ja, also ich
und ein Satz noch, in der Bibel steht ja, ich bin zwar nicht so nicht christlich, aber es ist ja ein Kapitel, Prediger Salomo, da endet dieses Kapitel mit alles ist eitel und haschen nach Wind. Und das fliegt mir manchmal so durch den Kopf und denke ich mir, wir sind so kurz hier und das hilft mir manchmal sehr dabei, die Dinge etwas leichter zu nehmen.
Ja, also ich finde auch eine Liebe oder eine tiefe Freundschaft, die zeichnet sich oft dadurch aus, dass der andere oder die andere mich viel besser aushalten kann, als ich mich selbst aushalten kann. Und wenn das gegenseitig gegeben ist, das ist schon eine ganz gute Grundlage und der Humor hilft da unglaublich. Ja, weil Sie haben das auch sehr schön erzählt, finde ich, dass die Voraussetzung für den Humor die Distanz ist, dass man sich von außen sieht, ja. Und das ist eben ähnlich wie bei der Meditation, wo man das wirklich systematisch übt, enorm hilfreich. Und der Weg dazu.
Ja. Frau Bernhard, Dankeschön.
Dankeschön, Frau Bernhard.
Gute Weiterfahrt.
Ja,
Dankeschön.
Tschüss. Ciao. Wir begrüßen Marie-Louise Prudko. Schönen guten Tag. Sie rufen aus Füssen an, Frau Prudko.
Ja, Sprudlo mit L. Also, ich bin Marie-Louise aus Füssen. Jetzt geht's um was ganz anderes. Es geht um ein Korsett, was einem durch die Familie praktisch verpasst wird. Und dieses Korsett heißt Religion. Und bei mir war es die katholische Familie. Mit 4 Jahren polierte meine Mutter in einer Gaststätte, die ihr selber gehörte, nobel, aber polierte sie eine Rosterspüle. Und ich als 4-jähriges Mädchen fand das wunderbar, wenn man da mit dem Finger drauf ging, da kam ein Schatten und wenn man wieder runterging, da war das wieder blank. Und dann habe ich nicht gehört und wieder mal den Finger da auf diese Rosterspüle, um dieses Wunder zu erleben. Und in dem Moment in Kempen am Niederrhein, wo wir zu Hause waren, gab es ein Erdbeben. Und meine Mutter, die da gerade noch versuchte, die Gläser und alles, was aus den Regalen fiel, zu retten, die sagte zu mir als 4-jähriges Mädchen, siehst du, so schimpft der liebe Gott. Sie können sich vorstellen, was ich ein Kind war. In mir selber war die ständige Angst, wenn ich nicht höre, gerade auch wie unsinnig das war, was man mir sagte oder befahl, wie ich Angst hatte, dass die Erde bebt. Das hat sich herum bis über Kommunion und Firmung und was nicht alles und die ersten Beichten und was nicht alles. Ich habe dann wirklich Angst gehabt vom 1. bis zum 6. Gebot und beim 6. Gebot was zu erfinden. Es hätte ja sein können, dass ich beim Brüstchenwaschen vielleicht irgendwas gedacht habe, was dann doch wieder ins Fegefeuer dann auch resultierte. Und da können Sie sich gar nicht vorstellen, was ich für eine Kindheit und für eine Brautzeit hatte. Ja. Denn mein
Wie haben Sie sich denn daraus befreien, Frau Brutlow, wie haben Sie sich denn daraus befreien können?
Müssen Sie sich vorstellen. Und das war mein Nachbarjunge. Und ich war im Kirchenchor in der katholischen Kirche und er war Messdiener. Dann waren wir froh, wenn ich auf der Orgel stand, dass ich ihn da unten sah. So, und beim allerersten Kuss, wo ich 17 war, musste mein jetziger Mann, mit dem ich 55 Jahre verheiratet bin, der musste mir erstmal beibringen, dass man, wenn man sich küsst, nicht in Himmel und Hölle kommt. Eher mal noch im seligen Himmel, aber
nein,
nicht.
Im Himmel schon, vielleicht ein bisschen.
Dann habe ich mich nicht küssen lassen, weil ich Angst hatte, wenn er sie mit seinem Holländer Fahrrad zur Arbeit fährt und dann fällt, dass er durch meine, wenn man so will, Sünde, mich küssen zu lassen, dass er dann in die Hölle kommt. Das hat gedauert, bis er mir also gesagt hat, es ist das 6. Gebot, wenn es wichtig wäre, wäre das 1. Also dieses Korsett der Kirche ist furchtbar. Dann bin ich durch eine Krankheit nach Bayern gekommen. Gott sei gedankt. Hier habe ich das Lachen gelernt. Trotz aller religiösen Traditionen ist man hier viel aufgeschlossener und man darf hier wirklich sein, wie man will und man hat dieses Korsett sowas von weggeschmissen und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, durch meine Fröhlichkeit, weil ich habe hier das Lachen gelernt und durch dem, was ich da als Herzenswunsch habe, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück, sodass ich sogar in Füssen die Ehrenamtskarte bekommen habe durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten und durch meine Familie und durch meinen toleranten Mann und die toleranten Leute hier. Also wie gesagt, das ist auch ein ganz großes Thema, dieses Korsett, was man selber...
Ja, das können wir jetzt wunderbar...
Um sich selber zu mögen.
Das können wir jetzt wunderbar aufgreifen, das Korsett, das auch von außen übergestülpt wird. Frau Brutlow, danke schön für diesen Anruf. Das Korsett von außen, vor allem, wenn es so massiv kommt, wie es Frau Brutlow jetzt gesagt hat, also was für eine Chance, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen naiv, was für eine Chance hat denn ein Kind, später junge Frau, was hat ein einzelner Mensch gegen so ein Korsett aufzubieten?
Na, hören Sie Frau Brutlow an. Die hat ja gesagt, dass sie es geschafft hat. Und genau, energisch gesagt, dass sie es geschafft hat, sich von diesem völlig falschen Bild der Religion zu befreien. Und natürlich gibt es das. Gibt es Menschen, denen da was mitgegeben worden ist durch die Erziehung. Ein extremer Ballast und auch ein extrem dunkles Bild von Religion.
Sie haben ein kleines Büchlein geschrieben, da steht, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen. Ich weiß nicht, ob es jetzt, also es ist ja nicht so 1:1 gemeint, wie es jetzt bei Frau Brutlow ja auch notwendig, weil wirklich das Abstreifen.
Das muss man machen.
Was heißt das mit dem Enttäuschen? Andere enttäuschen, also sich selber in den Vordergrund rücken.
Na, nicht sich selbst in den Vordergrund rücken. Aber bei der Frage, was ich selber im Leben möchte, was eigentlich mein eigener Weg, meine eigene Stimme ist, mein eigenes Leben sein kann, mir darüber im Klaren werden, dass ich damit unter Umständen andere Menschen enttäuschen werde, weil, und zwar deswegen, weil der Blick, den die anderen auf mich haben oder was die anderen meinen, was gut für mich wäre, weil ich diesen Blick konfrontiere.
Aber man muss ja erstmal überhaupt wahrnehmen können, was man sich selber wünscht. Sehnsüchte wahrnehmen, das ist ja in einer Umgebung, die eben geschildert wurde, fast unmöglich.
Naja, wenn sie hat, die Frau Brutlow hat ja von dem Wunsch, einen schönen Mann gut zu küssen, erzählt. Also die Sehnsucht war durchaus da. Und ich glaube, das bricht sich durch. Also Sehnsüchte lassen sich auf Dauer nicht unterdrücken, sondern sind eben Teil des Lebens, die gelebt werden möchten.
Das Leben, das gelebt werden möchte. Unser Thema hier mit Michael Bort im Deutschlandfunk Kultur. Gottfried Timm hat uns geschrieben, eine E-Mail, und ich glaube, die ist direkt an Sie adressiert, Herr Bort. Mich interessiert, fragt Herr Timm, mich interessiert, welche Rolle Gott bei Ihnen spielt, wie von dort Sie sich besser aushalten, vielleicht auch kontinuierlich besser kennenlernen können.
Wenn das Christentum im Konzert der Religionen irgendetwas beizutragen hat, dann ist es vor allen Dingen, dass Gott die Liebe ist. Und dass die moralischen Wertungen, die wir oft machen, das Einteilen in Gut und Schlecht, das Bewerten, dass das nicht dem Blick entspricht, den Gott auf unser Leben hat. Es gibt diesen schönen Psalm 139, den ich sehr wichtig finde, wo es heißt, also die Finsternis ist vor dir nicht finster, die Nacht leuchtet wie der Tag. Also die Liebe, das ist ja die christliche Grundüberzeugung, mit der wir von Gott geliebt sind, die hat keine Grenzen an unseren Macken, unseren Unzufriedenheiten, unseren Fehlern, die wir vielleicht auch haben und machen. Ja. Und das heißt, wenn man betet, wenn man meditiert, dann stellt man sich ja es ist ja immer wieder der Versuch, sich dieses Licht, diesen Blick Gottes auf unser Leben bewusst zu machen. Und das führt natürlich zu einer viel tieferen Akzeptanz seiner selbst.
Aber kann das nicht eigentlich auch, frage ich mich immer, das Gegenteil bewirken? Nämlich, wenn man mit so einer großen Akzeptanz von außen konfrontiert ist und in sich selber feststellt, die habe ich aber gar nicht, dann bin ich ja so schlecht.
Aber auch das ist ja geliebt. Also es ist ja nicht so zu sagen, okay, jetzt geht's nicht, sondern der Weg ist ja da, diese Wertung, die natürlich dann passieren kann, auch dieses nochmal zu überwinden. Ja, das ist sozusagen nichts uns trennt von dieser Liebe und von dieser Quelle.
Wir haben jetzt am Telefon Carola Siebmann aus Hamburg. Frau Siebmann, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich bin gespannt.
Ich habe nur festgestellt oder feststellen müssen, sich selber auszuhalten, heißt auch manchmal, die ganze Gesellschaft aushalten müssen. Und das kann ein bisschen, kann sehr destruktiv sein, sodass sozusagen die Erträglichkeit nur durch einen revolutionären Akt hergestellt wird. Um es konkret zu machen, ich wurde plötzlich arbeitslos und viel, ist schon länger her, jetzt gibt's ja mehr. Und oder jetzt gerade wieder nicht mehr. Aber also eine von wenigen zu sein, und ich fand das furchtbar und in meiner Umgebung ja auch, alle furchtbar. Bis ganz wenige Ausnahmen hat mich eben jeder, wie geht es dir denn? Oh du, also so, mir wurde sofort das Elend zugeschrieben. Und das ist... Ja, das ist sehr schwer.
Ja. Das ist sehr schwer, ja.
Und was haben Sie dann gemacht? Können Sie sich erinnern?
Also es dauert eine ganze Zeit lang, bis ich alles, also ich habe versucht, dieses Elend in eine Form zu pressen und möglichst ein bisschen komisch dabei zu sein und habe ein paar Szenen geschrieben und die dann aufgeführt in einem Theater. Das war denn, und ich habe gedacht, ich muss es machen für mich. Aber das Theater war auch voll.
Sehr schön.
Also ich habe, ja.
Da haben Sie einen ganz kreativen Weg gefunden, damit umzugehen.
Es war schlimm, aber weil ich mich ja selber nicht akzeptieren konnte. Ich hatte ja dieselben Normen wie alle anderen auch. Ich konnte ja gar nicht sagen, ihr schlimm. Ich war es ja auch. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss mich emanzipieren von solchen Normen, die so destruktiv sind, wo jeder nur danach, nach dem Marktwert sozusagen bewertet wird. Ja.
Frau Siebmann, ist das eigentlich, also Sie sprechen da von sich. Sie haben gemerkt, Sie müssen sich davon befreien. Hatten Sie eigentlich das Gefühl, Sie können sich dabei auch Hilfe holen oder muss man sowas eigentlich alleine ausfechten?
Nee, man muss es letztlich alleine, aber ich bin in die Kirche gegangen sehr oft, bin durch die Natur gegangen und habe unter Gespräche mit wenigen Menschen, weil ich die Blicke ja gar nicht ertragen konnte. Mhm. Ja, aber ja.
Ich glaube auch, was Sie sagen, das ist ein Weg, den kann man nur allein gehen und andere können einem da helfen und können einen unterstützen. Aber im Grunde ist das ein Weg, den einem keiner abnehmen kann. Ich möchte auch noch einen anderen Punkt unterstreichen, den Sie genannt hatten, Frau Siebmann. Also, dass sich selbst aushalten eben, Sie haben gesagt, das heißt, die ganze Gesellschaft auszuhalten und wie schwierig das sein kann, das ist natürlich richtig. Also, im sich selbst aushalten geht es ja darum, dass ich das aushalte, was eben nicht nur einfach so in mir jetzt da ist, sondern auch das alles aushalte, was an Spannungen, an Blicken, an Moralvorstellungen von anderen gegenüber mir kommt. Also in dem Moment, wo ich mich selbst aushalte, halte ich auch die ganze Gesellschaft aus, ja, halte die politische Situation aus und so. Aber das ist eben ein Weg, den kann man nur allein gehen.
Naja, aber wir sind ja ein soziales Wesen. Irgendwie sind wir verbunden mit allen. Deswegen ist das, naja, also irgendwie ist jeder mitverantwortlich, ne?
Richtig. Und deswegen, ich glaube auch sozusagen, wenn die Haltung, wenn Sie Menschen finden, die diese Haltung mit Ihnen teilen, ja, die keinen verachtenden Blick auf Arbeitslose werfen und im Gegenteil sich dadurch vielleicht auch nochmal aufgefordert sehen, darüber nachzudenken, ob sie Erwerbsarbeit nicht einen viel zu hohen Stellenwert im Leben einräumen, das kann dann ein guter Weg raus sein.
Na, danke.
Frau Siebmann, danke schön für auch den Hinweis, wie kreativ man damit umgehen kann. Danke schön für den Anruf. Ich begrüße Klaus Schmidt am Telefon. Herr Schmidt.
Ja, schönen guten Tag, hallo. Also zunächst mal wirklich eben jetzt, das ist so eine tolle Sendung, eine wichtige Sendung, weil es ums Wesentliche geht.
Dankeschön.
Ich finde eben jetzt Religion eine ganz wichtige Angelegenheit. Re ist das Zurück, ne? Und Ligio ist das Band. Also Religion übersetzt ist die Rückbindung. Und jetzt ist die Frage, an was binde ich mich zurück? Binde ich mich zurück an einen Gott, der eben jetzt, wie schon mehrfach erwähnt, eben jetzt teilweise grausige Sachen da eben jetzt delegiert bekommt von den Menschen? Oder binde ich mich zurück ans Geld, wo eben jetzt die Greta Thunberg sagt, also das ist ja unmöglich, was ihr hier macht. Ihr lastet uns Kinder auf, für eine Zukunft zu sorgen, die ihr mit eurem blöden Geld da eben jetzt zu ruinieren versucht? Oder binden wir uns zurück an uns selbst? Und diese Rückbindung an uns selbst funktioniert eigentlich nur im Gespräch mit anderen. Das heißt also, ich selbst kann mich nur definieren im Gegenüber. Und da hat eben jetzt der Jürgen Habermas so tolle Sachen da erkannt, dass er eben jetzt gesagt hat, im herrschaftsfreien Diskurs, das heißt, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, herrschaftsfrei, das heißt, wir akzeptieren uns in unserem jeweils Anderssein und Andersdenken und tauschen unsere Erfahrungen aus. In diesem herrschaftsfreien Diskurs findet jetzt etwas statt, was wunderbar ist. Nämlich, es ist die Erkenntnis des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. Das heißt also, wir können uns nur selber immer neu weitererkennen im Gespräch, im herrschaftsfreien Diskurs mit anderen. Und das ist eben jetzt das Schöne an Ihrer Sendung. Das ist das Schöne gewesen an den Sendungen Nachttalk im Hessischen Rundfunk 2254 im Deutschlandfunk oder Argumente im Hessischen Rundfunk oder Kontrovers. Alle diese Sendungen wurden vom Sender genommen.
Das ist
wir Hörer haben keine Möglichkeit mehr zum herrschaftsfreien Diskurs, außer nur noch ganz wenige Formate.
Und wie schön, dass es die gibt.
Und die nutzen Sie.
Und wissen Sie, wir müssen das ausbauen. Ich sage eben, wir haben jetzt die Europawahlen gehabt. Keine Vision Europa ohne die Eurovision.
Ja. Herr Schmidt, jetzt kommen Sie aber doch relativ weit weg von unserem Thema. Ich verstehe den Anknüpfungspunkt, dieses Rückbinden, eben im Gespräch bleiben. Ich glaube, genau das wollen wir ja ausbauen und immer wieder pflegen.
Ich glaube auch, was Sie sagen, dass der herrschaftsfreie Diskurs, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich glaube allerdings, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist für den Umgang mit Menschen, gegenüber dem man gewählt hat, zusammen zu sein. Also Freunde, Familie. Ich bin auf politischer Ebene, das wird Sie nicht überraschen, kein Freund von dem herrschaftsfreien Diskurs von Habermas, weil das einfach eine Illusion ist. Also zu meinen, so etwas ginge und das bessere Argument setzt sich durch. Das verstellt den Blick für Machtfragen, für strukturelle Fragen. Das hilft uns da nicht weiter, glaube ich.
Also Sie meinen, es verleugnet eigentlich die Realität?
Es verleugnet die Realität, genau. Es funktioniert nicht. Wir hatten einmal einen Kurs für ein großes Unternehmen, da ging es um das Thema Macht. Und bei der ersten Durchführung über das Thema Macht haben wir gefragt, wie wird denn Macht in Ihrem Unternehmen ausgeübt? Und dann haben die Leute uns davon zu überzeugen versucht, dass sich das bessere Argument durchsetzt und dass sie also auf die zweite Ebene des Riesenkonzerns gekommen sind, weil sie eben klüger sind als andere. Und das habe ich natürlich hinten und vorne nicht geglaubt. Und dann haben wir eine Übung mit denen gemacht. Das war eine Gruppe von 12 Leuten. Da sollte sich jeder mal überlegen, ohne dass die das sagen sollten, wie eigentlich die anderen 11 an diese Position gekommen sind. Und wie die ihre Machtspiele beherrschen. Und keiner hat irgendwie gesagt, also alle 11, die haben alle das bessere Argument gehabt, sondern das war, der hat sich halt die besseren Netzwerke gehabt, der hat es hat irgendwie hinten rum gepiekst und so weiter, ja. Und dann sollte man sich überlegen, wie macht man es denn selber? Und da hat man dann auch selber davon Abstand genommen, dass man nur so hochgekommen ist, weil man das bessere Argument hat. Deswegen glaube ich einfach an herrschaftsfreie Diskurse nicht.
Aber die anzustreben, diesen Gedanken, auf jeden Fall für diesen Gedanken bedanke ich mich bei Klaus Schmidt. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch, Herr Schmidt.
Auch so, danke.
Die Kunst, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst auszuhalten, zu der schreibt uns Maren Agresti, dass sie findet, es wichtig zu erwähnen, dass die Fähigkeit, eben sich selbst zu akzeptieren, mit sich im Reinen zu sein oder wie auch immer man das nennen möchte, maßgeblich davon abhängt, was man als heranwachsendes Kind gespiegelt bekommen hat. Kinder, die von ihren Eltern und anderen sorgeberechtigten Bezugspersonen signalisiert bekommen, dass sie gut und richtig sind, dass sie erwünscht sind, geachtet und gemocht werden, haben eine größere Chance im Leben, sich selbst zu wertschätzen und mit sich im Reinen zu sein.
Das ist ohne Zweifel so. Ich glaube allerdings vielleicht nicht, dass es davon abhängt direkt, aber dass es das leichter oder schwieriger macht. Denn als erwachsener Mensch kann man noch einmal eine Haltung zu sich selbst einnehmen. Das heißt, man kann erkennen, was da in der Kindheit vielleicht auch nicht gut gelaufen ist, ja. Kann spüren, wie einen das prägt, kann merken, wie das Erleben und das auch das eigene Verhalten prägt, aber kann dazu Stellung nehmen und kann merken, wie alte Muster, die in Verletzungen aus der Kindheit ihren Ursprung haben, wie die weiterwirken. Und dann merkt man eben, dass, wenn man als erwachsener Mensch in Situationen sich wiederfindet, dass das, was man dann fühlt, eigentlich die Gefühle sind, die man zum Beispiel als Kind hatte, wenn man nicht geliebt worden ist.
Oder? Das andere wäre, wenn man da mit Verhärtung drauf reagiert, oder? Und sich gar nicht mehr öffnet.
Dann macht man sich einfach zu, genau.
Aber das ist aber aus einer gewissen Schutzhaltung heraus ja verständlich.
Das ist verständlich, aber wenn man sich gegenüber sich selbst verhärtet, dann verhärtet man sich natürlich auch den eigenen inneren Quellen gegenüber, seinen ganzen Emotionen gegenüber. Es funktioniert leider nicht, dass man sich hart macht und eine innere Betonwand aufbaut gegen all das, was einem nicht gefällt. Man macht sich auch stumpf und taub seiner Sehnsucht, seiner Liebesfähigkeit, der Empathie gegenüber. Deswegen finde ich so einen Ausdruck sehr schön, dass es im Leben darauf ankommt, so eine robuste Verletzbarkeit
zu entwickeln.
Was meinen Sie damit?
Damit meine ich auf der einen Seite verletzbar zu bleiben, das heißt wirklich auch die Bereitschaft mitzubringen, in der man lebt, sich verletzen zu lassen, aber das jetzt nicht wie ein scheues Reh durch die Welt zu laufen, sondern robust zu bleiben. Das heißt, da man gelernt hat, umzugehen mit der eigenen Verletzbarkeit, dort eine Stärke zu entwickeln, die eben nicht dazu führt, dass man immer verletzlicher wird, sondern weil man weiß, wie es ist, so zu fühlen, und das kennt, damit sich umgehen gelernt haben, dass daraus eine große Stärke kommt.
Ich begrüße jetzt Anke Meyer aus Schleswig. Schönen guten Tag, Frau Meyer.
Ja, guten Tag, bin ich. Jetzt habe ich mittlerweile so viele Punkte anhand der langen Sendung.
Entscheiden Sie sich für zwei.
Ja, genau. Ich würde jetzt mal meinen Anfangsimpuls, den finde ich nochmal ganz wichtig, auch immer noch, weil das ist noch nicht so besprochen worden, den werde ich jetzt einfach aufgreifen. Mhm, und zwar, also ich bin schon in den 60ern und übe schon seit fast 30 Jahren einen guten, achtsamen Umgang mit mir selber. Also der Begriff aushalten, der passt irgendwie für mich nicht, weil der klingt so statisch. Ich merke, dass das immer was sehr Dynamisches und Bewegliches ist. Immer zu gucken bei mir, was regt sich da, was tut sich da, was will ich auch, und dann in Verbindung mit dem zu bringen, was wird da gerade von außen an mich herangetragen. Mhm. Und das beides verbinde ich dann miteinander. Also ich halte auch von außen nicht irgendwas aus, sondern ich frage dann für mich erstmal im Stillen, warum reagiere ich da jetzt so drauf? Zum Beispiel diese Szene mit dem weinenden Kind im Kaufhaus, da habe ich mich mal hineinversetzt und dachte, ich hätte das nicht 20 Minuten mir angehört, sondern ich wäre sicherlich aufmerksam geworden, vielleicht noch nicht genervt, aber hätte erstmal in diese Situation hineingeguckt, um zu verstehen, warum muss dieses Kind so lange so weinen und andere damit ja doch in deren Aufmerksamkeit stören. Ich will das mal so neutral sagen, statt genervt sein. Und wenn ich dann versuche zu verstehen, und das ist ich dann merke ich, dass ich nicht sofort aus einem unangenehmen Gefühl, was vielleicht von außen, also für mich, also aufgrund eines äußeren Anlasses in mir entsteht, erstmal zu gucken, wie gehe ich jetzt damit um. Und nicht gleich aus diesem Affekt genervt zu reagieren und dann vielleicht den Vater noch anzuschelten und irgendwie einen Knopf zu suchen, dass das Kind endlich ruhig ist. Also das bringt ja für die Gesamtsituation letztendlich nicht viel als irgendwo dann auch wieder Frust. Dann habe ich das zwar für mich abgeladen, aber so insgesamt würde ich das nicht so schön finden.
Ja, das fand ja unsere Hörerin ja auch nicht. Deswegen hat sie ja das hier auch nochmal so doch sehr mutig selbst anklagen.
Bitte nicht als Kritik sehen, sondern ich habe einfach gemerkt, das ist ein Beispiel dafür, wie ich deshalb umgehen, also das ist ein Beispiel dafür, warum ich den Begriff umgehen da für mich besser angebrachter fühle als aushalten. Aushalten klingt immer so ein bisschen wie, ich bin ein Opfer oder so in der Richtung. Ja, das erstmal nur so, das ist so das eine. Und dann halt das Einzige, womit ich, ich kann das eigentlich sehr gut und gelte auch als recht friedfertiger Mensch, aber nicht so automatisch, sondern weil ich mich damit auseinandersetze und versuche auch Lösungen zu finden. Aber es gibt etwas, da komme ich nicht mit zurecht. Und das ist, wenn ich als Projektionsfläche dienen muss.
Also was da verstehen habe Sie darunter?
Das ist so, wenn ich habe da so zwei Menschen häufiger herum. Da ist es dann so, dass die also wo ich merke, da stört sie was an meiner Person, ohne dass ich jetzt mal objektiv betrachtet das gerechtfertigt fände. Also ich habe jetzt, muss noch mal so ein Beispiel suchen. Fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Auf jeden Fall merke ich dann, das empfinde ich als höchst ungerecht. Und dann frage ich auch, bist du sicher, dass das was mit mir zu tun hat? Ja, ganz klar. Du bist eine scharfe Wertung, ne? Scharfe Wertungen Das bleibt dann auch im Raum stehen. Und da werde ich dann total traurig. Erst bin ich ganz enttäuscht, dann bin ich ganz traurig. Und dann merke ich, empfinde das als höchst ungerecht. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, weil diese Menschen dann nicht darüber reden, ja, wahrscheinlich nicht können. Ich meine, wenn ich in der Projektion stecke und das noch nie aufgelöst habe, bleibt mir ja auch nichts anderes übrig, als den anderen dann anzufeinden. Ich verstehe ich ja auch. Ne? Ich verstehe ja diesen
Aber Sie wollen natürlich diese Projektionsfläche nicht abgeben. Aber das ist, glaube ich, ein häufiges Hin und Her, oder? Was projiziere ich auf andere, weil ich mich selber da vielleicht gar nicht so befragen kann, oder, Herr?
Ich fand das interessant, Frau Meier, und einen wichtigen Punkt, dass Sie gesagt haben, dieses sich selbst aushalten, das klingt wirklich erstmal sehr statisch. Das ist mir eigentlich durch Sie das erste Mal deutlich geworden. Ich meine damit natürlich nicht die Opferrolle, im Gegenteil. Also ich meine, damit kann man ja anfangen zu arbeiten mit seinen inneren Spannungen. Was mir bei dem, was Sie gesagt haben, was mir sozusagen assoziativ eingefallen ist, ist, ob Sie nicht in den Situationen, in denen Sie sich selbst als Projektionsfläche gebraucht oder missbraucht fühlen, ob Sie genauso mit sich umgehen können, wie Sie es am Anfang geschildert haben. Nämlich in der Selbstwahrnehmung zu bleiben und zu verstehen, warum Sie da so gekränkt und ungerecht sich behandelt fühlen und darauf dann reagieren zu können und so damit dann auch den Mechanismus, unter dem sie ja leiden, dass sie dann irgendwie Kontakt abbrechen müssen und wenn sie spüren, dass andere sie da als Projektionsfläche gebrauchen, um dann in die Beziehung mit den anderen Menschen hineinzukommen.
Ja, aber das ist, ich verstehe das sehr gut. Also ich kann das auch anhand dieser Beispiele, die ich da schon erlebt habe, kann ich das genau analysieren. Mhm. Beziehungsweise wir können dann nicht weiter in Kontakt bleiben, weil ich diese beiden anderen Menschen dann mit meiner Argumentation oder mit meiner Darlegung nicht erreichen kann. Ja. Die haben eine Mauer dann um sich herum und die wehren das alles ab und dann stehe ich da als diejenige, die irgendwas und die beiden freuen sich dann. Das weiß ich nicht, aber das ist dann so, ja, wir haben recht.
Ja, ich meine, ja? Dahinter steht jetzt auch die Frage, wenn andere Menschen kann man eben sehr oft nicht ändern und was die über einen denken und was die fühlen, da hat man sehr, sehr wenig Einfluss drauf. Man hat nur Einfluss drauf, wie man selber damit umgeht. Ich glaube, ich müsste einfach viel genauer wissen, worum es da geht, um Ihnen da adäquat irgendwas sagen zu können.
Aber Frau Meier, Sie haben auf jeden Fall einen guten Punkt hier eingebracht. Ich danke Ihnen für den Anruf.
Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Ne? Man kann auch selber, wie gesagt, wenn man gelernt hat, das Projizieren einzustellen, kann man immer noch mal in die Projektionsfalle der anderen geraten, was ich total verstehe. Ich bin da auch nicht böse, sauer, wütend, sonst was, sondern ich bin einfach sehr traurig. Merke, an so einer Stelle kommt man einfach nicht weiter und finde das dann höchst traurig und schade.
Ein wichtiger Punkt.
Aber vielen Dank.
Einen schönen Samstag wünschen wir noch. Und jetzt am Telefon begrüße ich Frau Lüttich aus Dresden. Frau Lüttich, schönen guten Tag.
Ja, hallo. Das ist für mich das erste Mal, dass ich mit teilnehme.
Wunderbar.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in einem gewissen Alter werden immer so Teilaspekte von einem so wichtig. Zum Beispiel habe ich meine Eltern mitgepflegt und dann sind sie jetzt gestorben. Und es war teilweise viel Dankbarkeit da, aber auch viel Herausforderung, hohe Erwartungen, große Teilfähigkeiten wurden von einem sehr stark gefordert. Und sich dann noch ganz zu spüren und ganz bei sich zu sein, fand ich sehr schwer. Und es ist mir zum Teil auch nicht gelungen. Und für mich war dann der Tanz eine große Befreiung. Hier in Dresden wird sehr viel mit Tanz angeboten und auch moderner Tanz und zum Teil eine Durchmischung von Laien und Profis. Und dadurch wurde ich irgendwie sehr ganzheitlich wieder berührt und konnte mich ganz anders erleben. Und das war neben meinem Glauben eine große Rettung für mich, weil ich mich wirklich nicht mehr so gespürt habe durch diese ganzen Anforderungen, die da waren. Und es sind dann wie so Selbstläufer, in die viele Erwachsene kommen, dass man da Verantwortung hat und hier noch. Und
na, vor allem betonen Sie, dass im Leben verschiedene Phasen der Anforderungen, ja dann auch verschiedene Phasen vielleicht des sich selber Spürens überhaupt nur zulassen, weil ja einfach, ja, ne, ist ja immer sehr unterschiedlich.
Und ja, und das, also ich meine, es ist nicht für jeden Tanz, aber für mich war es eben Tanz, weil das sehr ganzheitlich sein kann und auch mich mit Menschen in Berührung gebracht hat, die ich woanders nicht kennengelernt hätte. Zum Beispiel gab es dann neulich eine Situation, dass ein brasilianischer Profitänzer mit mir eine kleine Aktion machen sollte und ich hatte dann viel Respekt, weil ich dachte, naja, ich meine, was er alles kann. Und dann hat er sich aber ganz natürlich, ohne irgendwie Zirkus zu machen, so auf mich eingestellt. Und das hat mich dann auch wieder sehr berührt, dass jemand das so einfach natürlich tut. Und im Tanz kann manchmal viel passieren, was man sich für die ganze Gesellschaft wünscht. So eine natürliche Akzeptanz, so ein kurzes Sehen, wo steht der andere, zack. Und dann gehe ich auf die Ebene und bin bei dem und dann gehe ich wieder zurück auf meine Ebene. Und das finde ich persönlich sehr schön.
Also ich bin leider absolut kein Tänzer, aber vielleicht sollte ich das mal wirklich versuchen, wenn Sie erzählen. Das klingt sehr schön, Frau Lüttich.
Ja, das war wirklich auch sehr schön oder ist auch sehr schön, weil hier weiterhin viel angeboten wird. Ich halte es zum Teil auch für demokratische Prozesse, weil wirklich auch hier Begegnungen mit Syrern möglich waren und ein Austausch auf anderer Ebene, die sich dann aber auch in Diskussionen niedergeschlagen haben, weil man dann plötzlich nachfragt, wie geht's dem anderen? Und also es ist
sehr vielfältiges wird losgetreten.
Was ich eben sehr schön finde, es war ja auch eine Dame hier, die dann ein Theaterstück geschrieben hat und sie mit dem Tanz, also dass man irgendwie sich auch überlegen muss, sozusagen das sich selbst aushalten, das heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt meditiert, das ist ja irgendwie mein Weg als Jesuit, aber das kann eben sehr viele Wege geben, um sich selber besser zu spüren in den Lebensphasen, in denen man ist. Und da wach zu sein, was passt jetzt eigentlich für mich, was gibt mir wieder Kraft und Atem und diese Selbstwahrnehmung, dass ich selbst spüren. Sehr schön, Dankeschön, Frau
Lüttich. Danke, Frau Lüttich, für den Anruf hier.
Danke.
Schönes Wochenende Ihnen noch. Ich begrüße am Telefon Mileta Idakovic. Schönen guten Tag.
Guten Tag, schöne Grüße ins Studio.
Ja,
Dankeschön.
Dann haben Sie einen Gedanken zur Selbstakzeptanz, Selbstaushalten. Sind Sie noch dran, Herr Idakovic? Nein, da scheint jetzt irgendwas schiefgegangen zu sein. Jetzt ist die Leitung leider weggerutscht. Da können wir Michael Schweters begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Schweters.
Schwetasche.
Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ja, also ich finde das äußerst schwierig, sich selber zu akzeptieren. Ja, ich bin jetzt 50. Und habe also eine recht magere Lebensbilanz und habe im Moment nur Probleme, auch im Äußeren, zugemüllte Wohnung, Schulden und so weiter. Und frag mich eigentlich, wie kommt man da raus? Das Einzige, was ich spüre, ist, dass ich in einem permanenten Widerstand bin. Also dieser Buchtitel hat mich natürlich angesprochen, aber der Widerstand bringt es auch nicht, sage ich mal. Ja, das ist noch nicht die ganze Miete.
So. Herr Bort, der Widerstand?
Also der Widerstand, den...
Der kann zu Selbstsabotage führen, und dann läuft irgendwann gar nichts mehr.
Ich weiß jetzt im Moment nicht, auf welchen Buchtitel Sie sich beziehen. Der Widerstand, Sie meinten die Kunst...
Von Herr Bort.
Die Kunst, sich selbst auszuhalten.
Nee. Mit den Eltern.
Also die Kunst, die Eltern zu enttäuschen.
Genau.
Ich
glaube, dass das schon richtig ist, aber ich denke, dass ich meine Eltern enttäuscht habe, aber nicht produktiv, sage ich mal. Nicht für mich selber, sondern ich habe mir selbst da auch noch mitgeschadet, sozusagen.
Ja, das ist tatsächlich, das kann sein, dass man die Eltern enttäuschen will, und deswegen habe ich auch den Titel Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, gewählt, weil einfach die Eltern enttäuschen ist im Grunde was sehr Leichtes. Und unter Umständen, indem man es einfach anders macht, als man denkt, dass die Eltern das wollten oder sie es wirklich wollten. Also es geht nicht einfach darum, die Eltern enttäuschen, sondern es geht darum, mit den inneren Spannungen umgehen zu können, die in diesem Prozess dann kommen, wo es darum geht, der eigenen inneren Stimme zu folgen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt.
Ja. Ja, da steht man unter Umständen ziemlich alleine da. Ne?
Deswegen, das hatte ich auch gedacht. Ich meine, ich kenne mich in Berlin nicht aus, aber vielleicht gibt es ja Beratungsstellen, die Ihnen da aus dieser Situation, in der Sie gekommen sind, einfach auch da weiterhelfen können. Da bin ich aber leider überfragt.
Ja.
Herr Schwitters, vielleicht hinterlassen Sie, bleiben Sie am Telefon jetzt und hinterlassen dann noch vielleicht eine E-Mail oder so, wo wir uns nochmal bei Ihnen melden können.
Ja, das wäre gut. Denn alles klar.
Dankeschön für den Anruf hier in unserer Sendung. Sich selber aushalten, sich selber akzeptieren, die Kunst, sich selber aushalten, der Weg zur inneren Freiheit nennen Sie das ja auch. Ist man also, wenn man sich selber aushält, innerlich frei?
Man ist frei, weil man den Impulsen, die von innen kommen, nicht folgen muss. Es geht nicht einfach sozusagen, ich fühle mich jetzt wütend und zack, ich platze, ja. Oder ich fühle mich eifersüchtig und zack, ich kontrolliere, sondern ich lasse mich nicht in einen inneren Zwang dadurch bringen, dass ich das tun muss, was jetzt in meinem Inneren gerade vor sich geht. Das ist die innere Freiheit. Passiert eben durch Selbstwahrnehmung, dass ich merke, was da los ist und dann eben, wie ich schon sagte, einen Fuß in die Tür zwischen Reiz und Reaktion bekomme.
Michael Bort, Jesuit, Coach, Autor. Dankeschön, dass Sie uns hier durch die Sendung begleitet haben. Und von den Hörern haben wir viele, sehr viele gerne. Anregungen bekommen. Für die bedanken wir uns auch recht herzlich. Entschuldigen uns bei denen, wo die Leitung dann eventuell zusammengebrochen ist oder die nicht mehr dran gekommen sind. Die Kunst, sich selbst auszuhalten, ein Weg zur inneren Freiheit oder die Kunst, die Eltern zu enttäuschen. Vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Beide Bücher sind erschienen im Elisabeth Sandmann Verlag. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Michael Bort,
Dankeschön.
Für diese Sendung. Es geht weiter mit Büchern nach 11. Rebecca Solnit, die Dinge beim Namen nennen. Das wird eins der Bücher sein, die besprochen werden nach 11. Ich wünsche noch einen schönen Tag.